Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des ganz taufrischen Fraunhofer Podcasts im Auftrag der Zukunft. Mein Name ist Sven Oswald und ich bin hier im Wechsel mit meiner Kollegin Annette Weiß ab jetzt regelmäßig am Mikrofon und darüber auch sehr froh, denn hier kümmern wir uns um die Zukunft, um unser aller Zukunft bzw. um die Themen unserer Zukunft. In jeder Folge beleuchten wir ein anderes und schauen direkt in die angewandte Forschung in den verschiedenen Fraunhofer Instituten, denn genau da wird die Zukunft gemacht von findigen Forscherinnen und Forschern, die hier zu Wort kommen. Heute geht es um das Thema Wasser. Ein sehr großes, aber auch ein sehr wichtiges Thema. Gerade in einer Zeit, in der Wasserknappheit und Dürre weiter zunehmen, wird die Frage nach ausreichend Trinkwasser über Wohl und Wehe der Menschheit entscheiden. Okay, ist jetzt vielleicht ein bisschen dick aufgetragen, aber da ist viel Wahres dran. Denn auch wenn die Erde, der blaue Planet, zu 70% mit Wasser bedeckt ist, Süßwasser sind davon gerade mal 2,5%. Und davon wiederum ist ein Großteil aktuell in Gletschern und Polkappen gebunden. Was also tun? Eine Frage, der sich die Forschung auf vielfältige Weise widmet.
Im Auftrag der Zukunft. Der Fraunhofer Podcast. Neues aus der Welt der angewandten Forschung. Mit Sven Oswald.
Wasser sparen wäre ein Weg, diese lebenswichtige Ressource zu schonen. Aber wie? Und vor allem, wie im Alltag? Um Potenziale sicht- und messbar zu machen, brauchen wir Daten. Also verlässliche Daten. Und die sind, wenn es um unsere Wasserversorgung geht, gar nicht so leicht zu bekommen. Die Versorger, die sehen vielleicht noch, wie viel Wasser sie liefern und dank Wasseruhren vielleicht sogar ziemlich genau wohin. Aber sie wissen nicht wofür, sie wissen nicht wann und sie wissen eigentlich auch nicht warum. Digitalisierung kann hier helfen. Daten sind, wie an so vielen Stellen in der Welt, der Schlüssel. Ein groß angelegtes Forschungsprojekt des Fraunhofer IAO namens INDIQVA soll Licht ins Dunkel bringen. INDIQVA steht für Integrierte Digitalisierung der Trinkwasserversorgung. Und hierbei geht es um die Zusammenführung und Integration von digitalen Einzellösungen und Einzelinnovationen in ein Gesamtkonzept, welches dann wirklich wirkmächtiger ist als die Summe der Einzelaktivitäten aller beteiligten Partner. Und das nicht nur bei Neubauten, sondern vor allem bei Bestandsimmobilien. Wie das funktioniert und was wir durch INDIQVA für die Zukunft lernen können, das bespreche ich jetzt mit der Diplom-Soziologin Susanne Liane Buck. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin Urban Governance Innovation Geschäftsfeld Stadtsystemgestaltung am Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO. Hallo Frau Buck.
Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich hier heute eingeladen bin. Und wir unterhalten uns jetzt über unser Projekt INDIQVA, Integrierte Digitalisierung der Trinkwasserversorgung. Und das ist wirklich ein ganz tolles Projekt, welches wir mit drei Fraunhofer-Instituten zusammen mit geballter Kompetenz vorantreiben. Und wir haben insgesamt 12 Partner aus der Industrie. Und wir wollen da wirklich auch schauen, dass wir da gute Innovationen hinbekommen, um die Trinkwasserversorgung zu sichern, also sicher zu machen und auch eben Wasser einsparen zu können.
Bevor wir jetzt zu den Zielen kommen, Frau Buck, helfen Sie mir einmal ganz kurz. Also wie muss ich mir das vorstellen? Es ist ja jetzt keine Forschung auf dem Blatt Papier, sondern Sie sind so richtig direkt in der Fläche, kann man sagen, oder? Also direkt quasi vor Ort. Es sind echte Gebäude, es sind echte Partner, es ist noch nicht, es ist alles wirklich physisch schon.
Genau, das ist auch die Besonderheit bei unserem Projekt. Wir wollen also tatsächlich unsere Innovationen und Ideen ausprobieren an wirklichen echten Quartieren sozusagen, Wohnquartieren mit echten Bewohnern, mit echten Daten und so weiter und schauen, dass wir da eine Verbesserung hinbekommen und Innovationen eben auch durch Digitalisierung, hauptsächlich im Themenfeld Wassereinsparung, sichere Wasserversorgung und auch sehr gute Hygienebedingungen hinbekommen.
Okay, dann fangen wir mal mit dem größten oder ersten Ziel an, Wassereinsparung. Inwieweit können dann welche Daten dabei helfen, die wir heute nicht schon haben?
Ja, also da ist das Zusammenspiel der verschiedenen Player wichtig. Deswegen haben wir auch 12 Industriepartner oder 12 Innovationspartner, so muss man sagen. Wir haben einen Wasserversorger, Entsorger und eben auch einen Gebäudebetreiber, die GEWOBA. Und in diesem Quartier von der GEWOBA, welches wir da ausgesucht haben, wollen wir dann schauen, wie sieht es aus. Wir haben also einmal Wasser, was reinkommt ins Quartier und Wasser, was wieder ins Abwasser reingeht. Und jetzt haben wir da drin natürlich vielfältige Dinge, die passieren. Also wir haben einmal ein Gelände, das wird bewässert, die Pflanzen und so weiter. Wir haben verschiedene Wohnungen, wir haben eine Industrieimmobilie mit drin und da passieren natürlich vielfältige Wasserentnahmen und da gibt es ganz tolle Einzellösungen, wie Wasser eingespart werden kann. Und wenn wir das hinbekommen, dass wir das miteinander vernetzen, dass wir auch messen können, wo sind die tatsächlichen Wasserverbräuche, wie kann man das vielleicht auch regulieren bei der Bewässerung, wann spare ich Wasser ein, wie kann ich Regenwasser wieder aufbereiten und nutzen und dann eben auch in den Wohnungen. Lösungen. Also das Thema Duschwasser wieder aufbereiten zu Grauwasser, aha, so nennt man das, und dann zum Beispiel für die Toilettenspülung nutzen. Das kennt eigentlich jeder, der mal die Wasserrechnung angeschaut hat und gesehen hat, oh, ich habe ja hier wirklich hohe Kosten und wie kann ich denn damit umgehen? Also Duschwasser in der Toilette wiederverwenden, das ist eigentlich so eine Idee, das ist für jeden eingängig. Aber auch nicht so einfach, weil eben auch die Wasseraufbewahrung bestimmte Bedingungen auch einhalten muss oder möchte, damit man sozusagen da keinen stinkenden Wassertank hat, sondern das auch wirklich sehr gut hygienisch aufbereitet und auch so, dass man es eigentlich im Alltag gar nicht merkt, wieder vonstatten gehen kann.
Jetzt habe ich ja gerade gesagt in der Anmoderation, es geht bei Bestandsimmobilien. Das bedeutet ja Umbaumaßnahmen, oder? Also für die Bewohnerinnen und Bewohner.
Ja, und das ist auch ein ganz wesentlicher Aspekt. Wir haben einen Hersteller von genau solchen Systemen, also Grauwasseraufbereitung für die Toilettenspülung. Das ist Hans Grohe. Und da ist es natürlich ganz wichtig, dass man nicht nur die Innovationen im Labor sozusagen ausprobiert, sondern dass man die Bewohner also auch dann einbindet. Das heißt also ganz konkret, wer ist bereit, sein Bad umbauen zu lassen? Wir werden das kostenlos anbieten in dem Quartier, was ausgewählt worden ist. Und dann muss man natürlich schauen, inwieweit sind die Leute da bereit, diese Umbaumaßnahmen und auch den Verlust an Platz, was natürlich für kleine Bäder auch eine Fragestellung ist, da eben einzugehen, dass man das eben gut nutzen kann. Und wir sind da sehr zuversichtlich, dass wir da viele Leute finden auch, die sagen, also da sind wir begeistert dabei. Was wir dann auch natürlich möchten, ist, dass man da ein Stück weit auf den Verbrauch schaut. Und das muss natürlich auch so sein bei der Digitalisierung, dass man sozusagen nicht in die einzelnen Aktionen, wann geht jemand zur Toilette und drückt auf den Knopf, sondern so insgesamt man schauen kann, wie ist der Durchfluss vom Wasser, kann man vielleicht auch die Leute durch Digitalisierung animieren, dass sie Wasser sparen, indem sie zum Beispiel eine Sichtbarkeit des Verbrauchs erleben, indem man zum Beispiel digitale Wasserzähler in Sichthöhe nahe der Eingangstür von einer Wohnung zum Beispiel anbringt, lauter solche Sachen. Also die Leute, die spielen eine große Rolle und wir brauchen auch Leute, die richtig Lust haben und sagen, also wir wollen da mitmachen, wir wollen da auch selber sparen, also an unserem Geldbeutel sozusagen da einen Effekt erzielen, aber auch für die Umwelt was tun. Und da kommen natürlich Aspekte mit rein. Das Thema Resilienz, Klimaresilienz, das spielt ja da eine große Rolle. Das heißt also, wenn wir Einsparungen hinbekommen bei der Wasserversorgung, da tun wir letztendlich natürlich für ganze Regionen was Gutes, weil dann eben auch verschiedene Aspekte wie alternde Gesellschaften, Menschen, die zum Beispiel zu Hause auch höhere Verbräuche haben und solche Punkte, dass wir da eben auch mitwirken können, wirklich.
Und grundsätzlich ist es gut für das Grundwasser oder den Grundwasserspiegel, wenn das Wasser nämlich, was gebraucht wird, zum Beispiel auch zum Sprengen und Wässern von irgendwelchen Grünflächen in den Quartieren oder eben für die Toilettenspülung nicht immer, ich sag mal, Trinkwasser aus der Leitung ist, sondern vielleicht auch aus Reservoiren kommt oder aus Zisternen, aus Regenwasser oder aus Grauwasser.
Ja, da sprechen Sie einen ganz wesentlichen Punkt an, den wir da in unserem Projekt da auch ausprobieren wollen. Wir haben ja einmal das Thema in der Wohnung, da habe ich gerade erzählt, das ist sehr spannend, aber auch auf dem Gelände. Mhm. Also was natürlich auch echt toll ist, ist, wenn Sie auch im Hochsommer, sage ich mal, eine grüne Wiese und schöne Baumbestände und so weiter, schönen Bewuchs im Quartier haben. Das kühlt natürlich auch und das macht auch die Bereiche wirklich lebenswert. Und da haben wir Firmen mit drin, die ausprobieren im Zusammenspiel, was passiert, wenn wir zum Beispiel Regenwasser nicht durch die Kanalisation jetzt einfach dem Wasserentsorger reinspülen, sondern wir fangen das auf, wir filtern das, da gibt es so bestimmte Filtersubstratanlagen und dann fangen wir das auf in Zisternen. Und diese Reservoirs, die stehen dann zum Bewässern zur Verfügung. Und das Smarte daran ist letztendlich, dass man nicht eben ja so wie das Wetter spielt und wie es dann gerade ist, wenn Trockenheit ist, Wasser entnimmt, Trinkwasser, also wirklich das höchste Gut, was wir in Deutschland haben, auch mit der höchsten Reinheit und dem höchsten Standard an Gesundheitsaspekten. Man schüttet das dann sozusagen in den Garten und wenn es regnet, braucht man kein Wasser. Das Wasser wird aber einfach in die Kanalisation abgeleitet. Und da ist natürlich Digitalisierung ein wesentlicher Punkt. Da wird natürlich dann auch jetzt geschaut, wie können wir das schaffen mit der Begrünung. Da werden auch genau die Baumbestände und auch neue Bäume dann gepflanzt und geschaut, also wie kann man das machen. Und dieses Management, das ist wirklich ein ganz cooles System, sodass man dann eben nicht dieses Trinkwasser verwenden muss vollends, sondern dass man hier so einen Mix herstellen kann. Mhm. Und da versprechen wir uns natürlich auch erhebliche Einsparungen. Und das ist insgesamt für die Wohnungswirtschaft auch sehr interessant, weil jeder, der seinen Kontoauszug sozusagen dann anschaut, wie viel gebe ich aus für die Bewässerung eines Geländes, wie attraktiv ist eine Wohnanlage, was für ein Wohlgefühl haben eigentlich auch Menschen, die dort leben.
Ja. Und wie gut ist es fürs Mikroklima, ne? Also ich meine, ein Baum vor einem Haus sorgt dafür, dass es im Haus kühler ist, einfach durch die Verdunstung an den Blättern oder alleine durch den Schatten.
Ganz genau. Und da kommen auch Sachen, das werden Eigenheimbesitzer vielleicht auch eher nochmal beherzigen. Sie kennen ja das Prinzip vielleicht auch mit der Regentonne. Das ist in Mehrfamilienhäusern dann eben auch so. Selbstverständlich kann man auch das Wasser auffangen, was dann eben auf das Dach eben runterregnet. Da muss man auch schauen, dass das wirklich auch eine gewisse Reinheit dann erlangt, dass wir das gut aufbewahren können in Tanks und dass das dann wieder zur Verfügung steht. Wir wollen auch letztendlich durch Zapfstellen auf dem Gelände Bewohnern und Bewohnerinnen die Möglichkeit geben, da auch Wasser wieder dann abzuzapfen und vielleicht selber da auch mitzumachen, zu gießen, vielleicht eigene Pflanzen oder wo man sich dann zuständig fühlt, da aktiv zu werden, um auch wirklich dieses Mikroklima zu erleben. Also nicht als Konsument, sondern mitmachen.
Frau Buck, und das ist genau das, wo ich habe richtig Lust umzuziehen, muss ich sagen, weil ich kann jetzt einerseits die Umwelt schonen, kann obendrein auch noch Geld sparen und Digitalisierung in der Fläche erleben, weil das waren jetzt gerade ganz, ganz viele spannende Lösungen. Die Daten aus all diesen Lösungen laufen aber ja zusammen, sodass man dann am Ende einen Gesamtüberblick hat und eben auch Potenziale viel besser sehen kann. Man kann also dann quasi kleine Stellschräubchen drehen, so aus der, ich sag mal, aus der digitalen Zentrale, um dann am Ende das Optimum rauszuholen, oder?
Ja, genau so kann man sich das vorstellen. Und da kommen wir jetzt auch an die Probleme. Also das waren ja jetzt so die schönen Aspekte, was wir da machen wollen. Und das ist auch das, was mich persönlich begeistert. Und jetzt kommen wir in das Thema der Integrierung der Daten. Da ist es natürlich erstmal so, Daten liegen vor, sie werden gesammelt und so weiter. Und wir haben einmal eine sehr strikte Vorgehensweise, was den Datenschutz anbelangt. Das heißt also Individualdaten, die auf Einzelpersonen abzielen, die wollen wir gar nicht erheben. Aber wir brauchen natürlich Freigaben, dass man eben sagt, wir wollen von Wohnungen und Wohneinheiten also schauen, wie da die Verbräuche sind. Und um das auch genau anzuschauen, wie ist denn das in der Einzelwohnung, da müssen die Menschen dann eben auch ihre Zustimmung geben. Und da muss man auch schauen, weil es gibt manchmal ganz interessante Effekte, ja. Beispielsweise gab es schon den Effekt, dass Duschköpfe hergestellt worden sind, die wassersparend sind, aber so einen hohen Wellness-Erlebnis-Effekt haben. Da haben die Leute dann einfach länger geduscht, ja. Und das ist genau der Punkt, wo dann auch die Firmen gesagt haben, also dieses integrierte System, das ist natürlich echt cool, weil solche Effekte, die können dann gemessen werden. Das wollen wir beobachten. Wir wollen auch wirklich die echten Effekte quasi messen, sodass man da auch wie in einem Reallabor, ja, also im Alltag schauen kann. Und die Daten sind natürlich erstmal nicht kompatibel miteinander. Und da haben wir eben auch mit den 12 Partnern, mit denen wir jetzt unterwegs sind, das ganz hohe Ziel, dass wir uns untereinander datenmäßig gut austauschen, dass wir schauen müssen, in welchen Datenformaten liegen die Daten eigentlich dann auch vor und dass wir damit sozusagen ein gesamtes Businessmodell berechnen können.
Dabei wünsche ich Ihnen ganz, ganz viel Erfolg, weil so kann ja auch das Wassersparen im Endeffekt eine tolle Mieter-Challenge werden. Also Wassersparer des Monats wird dann draußen sozusagen ans schwarze Brett gehängt. Mal sehen, wer es dieses Mal im Wohnblock war. Also in DIQA, Digitalisierung in der Frischwasserversorgung. Und ich bin sehr gespannt, wie das vorangeht und wann, liebe Frau Buck, das Ganze denn auch wirklich in allen Bestandsimmobilien ausgerollt werden kann. Ich wünsche Ihnen erstmal beim Datensynchronisieren und Datensammeln, eben bei dieser echten angewandten Forschung, viel Erfolg und viel Vergnügen und danke für das Interview.
Ja, vielen Dank.
Dieses Projekt ist, wie andere Fraunhofer-Forschungsprojekte, Teil einer großen Forschungsinitiative, die sich mit unseren Städten der Zukunft beschäftigt. Erklärung gefällig? Okay, tauchen wir kurz ein in die Geschichte.
Aus der Fraunhofer-Geschichte.
Und zwar aus der jüngeren. 2012 war es nämlich, als die Morgenstadt-Initiative vom Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, IAO, ins Leben gerufen wurde, um Innovationen für die Stadt von morgen vorauszudenken, zu entwickeln und zu erproben. Weltweit lebt über die Hälfte aller Menschen in Städten, in Deutschland sind es sogar rund 70%. Neben dem IAO sind auch das Fraunhofer ISI, das Institut für System- und Innovationsforschung, und das Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik, IGB, Teil der Morgenstadt-Initiative. In enger Zusammenarbeit mit Städten, Unternehmen und der Forschung werden lokale Innovationen und urbane Entwicklungen gefördert. Durch die Verbindung von technologischer Innovation, Stadtentwicklung und sozialen sowie ökologischen Voraussetzungen für nachhaltige und inklusive Städte forscht und arbeitet die Morgenstadt-Initiative an der zukunftsfähigen Stadt von morgen, der Morgenstadt.
Ebenfalls eine Idee aus der Morgenstadt ist es, Abwasser ganz neu zu betrachten, als Rohstoffquelle nämlich. Denn Stoffe, die im Abwasser enthalten sind, sind nicht nur schädlich für die Umwelt und müssen deshalb möglichst herausgefiltert werden, sie können auch wertvolle Rohstoffe sein. Genau das erforscht das Projekt ROCKER des Fraunhofer IGB, des Instituts für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik in Stuttgart. ROCKER bedeutet Rohstoffquelle, Klärschlamm und Klimaschutz auf Kläranlagen. Wie das zusammengeht, das erklärt uns jetzt Dr. Marius Mohr. Er ist der Abteilungsleiter Wassertechnologien, Wertstoffgewinnung und Scale-up beim Fraunhofer IGB und jetzt hier bei uns im Podcast. Hallo, Herr Mohr.
Hallo, Herr Oswald.
Herr Mohr, lassen Sie uns mal ganz kurz das Wörtchen Abwasser definieren. Was verstehen Sie unter Abwasser und wo bekommen Sie das her?
Also Abwasser ist alles Wasser, was man im Grunde irgendwo ableitet. Das heißt, es kommt aus industrieller Produktion. Das ist dann sehr speziell. Es ist auch Regenwasser, was über versiegelte Flächen abfließt, damit dann natürlich auch eine ganze Menge Schmutz mitnehmen kann. Und es ist natürlich Schmutzwasser aus Haushalten, was wir alle erzeugen im Grunde.
So, also jetzt haben Sie schon gesagt, da ist eine Menge drin. Was denn da alles so genau?
Ja, so ziemlich alles, was irgendwie sich in Wasser lösen kann oder mit Wasser transportiert werden kann. Das heißt, das geht von organischen Rückständen, also ganz heftig ist natürlich aus dem Haushalten, Kot und Urin wird mit dem Abwasser abtransportiert. Da sind natürlich dann auch jede Menge Bakterien drin und Viren, die von Menschen kommen und natürlich auch für Menschen wieder schädlich sein können. Chemikalien, also vom Duschgel über alle möglichen Reinigungschemikalien bis zu auch Chemikalien, die sich aus irgendwelchen anderen Stoffen herauslösen können. Schwermetalle gibt es durchaus auch noch im Abwasser. Rückstände von Medikamenten, die wir aufnehmen oder auch über unsere Haut wieder abwaschen. Mikroplastik, also wirklich ein breiter Cocktail, würde ich mal sagen.
Okay, aber was davon kann man jetzt als Rohstoff begreifen?
Im Grunde vom Kreislaufgedanken begreifen wir erstmal alles als Rohstoff. Das Problem ist nur, dass es im Abwasser oft in sehr geringen Konzentrationen vorkommt und deshalb eine Rückgewinnung als Rohstoff natürlich sehr schwierig, sprich teuer und technisch aufwendig ist. Deshalb, wenn wir da überlegen, wie kann ich im Grunde den Kreislauf wirklich wieder schließen, dann geht es erstmal hier beim Abwasser um die Dinge, die wirklich viel enthalten sind. Das heißt in erster Linie natürlich das Wasser selber. Wenn es hinterher wieder sauber ist, kann man es verwenden. Aber auch die Kohlenstoffverbindungen, die im Grunde dann als energetisch verwertet werden können, Stichwort Klärschlammfaulung. Und Nährstoffe sind stark enthalten, dadurch, dass die halt aus unseren Ausscheidungen quasi ins Abwasser kommen.
Und worum kümmern Sie sich jetzt genau bei ROCKER?
Genau, wir haben aber bei ROCKER gesagt, wir wollen die Kläranlage nicht neu erfinden. Die soll weiterhin die Funktion haben, das Abwasser sauber zu machen und damit die Umwelt zu schützen. Es gibt aber auf bestehenden Kläranlagen schon konzentrierte Ströme, die bisher noch nicht so genutzt werden, wie man sie nutzen könnte. Und da gehen wir vor allem an den Faulturm, also da, wo der Klärschlamm, also die Feststoffe, die aus dem Wasser geholt werden, behandelt werden. Und dort haben wir zunächst mal die Feststoffe, die konzentriert sind. Und hier haben wir natürlich auch Gas, also Biogas, was dort entsteht.
Also Sie gehen an den Faulturm ran. Habe ich das richtig verstanden?
Genau. Im Faulturm, da habe ich die konzentrierten Stoffe schon mal drin. Und hier kann ich am ehesten etwas zurückgewinnen, weil je konzentrierter, desto einfacher zurückzugewinnen.
Okay, und welche Stoffe habe ich im Faulturm?
Alles, was an Feststoffen reinkommt, das heißt zunächst mal das, was in der Vorklärung als Feststoffe sich absetzen kann im Abwasser, da ist ja eine ganze Menge schon drin. Und dann gibt es ja in Kläranlagen, das ist ja ein biologisches Verfahren, um das Wasser zu reinigen, Bakterien. Und die wachsen auf dem Schmutz, der im Abwasser gelöst vorkommt und werden dann auch wieder entfernt, und weil sie halt sonst zu viele werden, und gehen dann auch in den Faulturm.
Was genau holen Sie raus und wie stellen Sie es an?
Wir nehmen das ausgefaulte Substrat, das wird sowieso entwässert, damit das nicht mehr so viel ist, was dann hinterher entsorgt werden muss an Feststoffen. Wir gehen an das Wasser, was aus dieser Entwässerung geht. Das enthält nämlich sehr viel Nährstoffe und gewinnen dort Stickstoff und Phosphor in erster Linie zurück, weil das die Nährstoffe sind, die in höchsten Konzentrationen vorliegen. Und gleichzeitig sagen wir auch im Faulturm das Biogas. Das ist eine Mischung aus Methan, was energetisch normalerweise genutzt wird als Erdgasersatz, und CO2. Und dieses CO2 wird bisher noch nicht wirklich genutzt. Und hier sagen wir in unserem Projekt ROCKER auch, das kann man abscheiden, das kann man noch nutzen.
Okay. Wer nimmt am Ende diese neu gewonnenen Rohstoffe ab? Weil ich meine, es hilft ja nun nichts, nur die zu gewinnen. Man braucht ja auch jemanden, der die wieder einsetzt.
Exakt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist natürlich auch eine große Schwierigkeit, weil es diese Wertschöpfungsketten so noch nicht gibt. Das heißt, die müssen im Grunde etabliert werden. Also bei den Nährstoffen ist es eigentlich so, das nimmt die Landwirtschaft. Die wurden bis vor einiger Zeit tatsächlich auch in der Landwirtschaft genutzt, indem einfach der Klärschlamm nach dem Faulturm auf den Acker gegeben wurde. Mhm. Da ist man jetzt aus Bodenschutzgründen von weggekommen. Das heißt, diese Klärschlämme werden verbrannt, aber man kann die Nährstoffe natürlich trotzdem noch nutzen, wenn man sie halt vorher rausholt. Das heißt, die können dann der Landwirtschaft zur Verfügung gestellt werden, sodass sie dann wieder für die Düngung von Äckern genutzt werden können.
Also Kreislauf, sehr schön.
Genau. Und beim CO2 ist es noch ein bisschen komplizierter, denn das ist ja grundsätzlich ein gesellschaftliches Problem, wenn wir jetzt Klimaschutz betreiben wollen. Dann geht es ja nicht nur darum, kein CO2 mehr in die Atmosphäre zu pusten, sondern auch dieses CO2, was irgendwo schon entstanden ist, auch wieder zu binden. Und hier ist natürlich das Biogas eine der möglichen Quellen, aber auch natürlich alle Verbrennungsabgase. Und hier sind wir halt dabei, gerade elektrochemische Verfahren auch zu entwickeln, die dann aus diesem CO2 zum Beispiel Formiat oder Ameisensäure, also eine Basischemikalie der chemischen Industrie, herstellen kann, die man sonst aus Rohöl gewinnt. Und was anderes, das haben wir quasi hier auch im Projekt mit drin, sind Mikroalgen. Die brauchen sowohl Nährstoffe als auch CO2. Und mit Mikroalgen kann man eine riesige Palette an Produkten herstellen. Auf unserer Kläranlage, dadurch, dass wir halt jetzt hier schlecht in den Nahrungsmittelergänzungsbereich gehen können, aus nachvollziehbaren Gründen vielleicht, gehen wir eher auf Pflanzenwachstumsstoffe sozusagen, also Hilfsstoffe, die Pflanzen im Grunde wachsen helfen, sodass man dann auf Pestizide verzichten kann.
So, der Laie, der findet eine Kläranlage ja vor allem erstmal eklig, aber der, der Ihnen jetzt zugehört hat, der wird sagen, Mann, eine Kläranlage ist ja ein Baukasten an wunderbaren Möglichkeiten, die Welt ein bisschen besser zu machen und das Klima zu retten, also CO2 sozusagen mittels chemischen Verfahren zu Ameisensäure zu machen und damit wieder einen Grundbaustein für die chemische Industrie zu haben. Aber die ganze Sache, also auch gerade die Gewinnung von Stickstoff zum Beispiel, hat noch einen anderen großen Effekt auf unser Klima. Stichwort Lachgas, das haben Sie mir im Vorgespräch erzählt. Erklären Sie mir das nochmal.
Das ist auch eine relativ neue Erkenntnis. Man hat ja jetzt seit über 20 Jahren Kläranlagen versucht, energetisch zu optimieren, auch aus Klimaschutzgründen, aber natürlich auch aus Kostengründen. Also der Stromverbrauch von Kläranlagen ist schon massiv. Inzwischen hat man festgestellt, dass die direkten Emissionen, also gerade von Lachgas, aber auch von Methan, deutlich größeren Effekt zum Klimawandel haben als die CO2-Emissionen aus der Stromerzeugung für die Kläranlagen. Und Lachgas ist einfach eine Stickstoffverbindung, die auch bei der Stickstoffelimination auf Kläranlagen entsteht. Also im Grunde wird Stickstoff normalerweise auf Kläranlagen in elementaren Stickstoff umgewandelt, der ja zu 80% in der Luft ist. Das ist also gar kein Problem. Aber bei diesem Umwandlungsprozess entsteht auch Lachgas. Und je mehr ich meine Kläranlage mit Stickstoff belaste, desto mehr Lachgas entsteht. Und in dem Wasser, was wir aus der Schlammentwässerung zurückgeben, also wo wir quasi auch die Rückgewinnung ansetzen, da sind schon 20-30% des Stickstoffs drin, der in eine Kläranlage reinläuft. Also das heißt, die Rückbelastung ist durchaus massiv. Und wenn wir die rausnehmen, dann haben wir natürlich hier auch weniger Lachgas, was in die Atmosphäre geht.
Dr. Marius Mohr ist ein echter Rocker. Mit seinem Team am Fraunhofer IGB erforscht er Abwasser als Rohstoffquelle und wie damit unsere globale CO2-Bilanz verbessert werden kann. Dafür danke ich Ihnen ganz herzlich und auch für das Gespräch, Herr Mohr.
Vielen Dank, Herr Oswald. Gerne.
Wasser ist eine wichtige Ressource. Klar, das wahre Elixier des Lebens auf unserem Planeten. Aber Wasser ist auch ein Lebensraum für andere wichtige Ressourcen, für unsere Nahrung zum Beispiel. Stichwort Fischstäbchen und Co. Daran, wie wir die in Zeiten von Überfischung und Klimakrise weiterhin verzehren können, forscht der Diplombiologe Michael Schlachter. Er arbeitet in der Abteilung Aquakultur und aquatische Ressourcen als Gruppenleiter der Fischernährung und Haltung an der Fraunhofer Einrichtung für individualisierte und zellbasierte Medizintechnik IMTE am Standort Büsum. Hallo, Herr Schlachter.
Hallo, Herr Oswald.
Herr Schlachter, aquatische Ressourcen, sind das die von mir eben so lapidar erwähnten Fischstäbchen und Co.?
Ja, das auch. Zu aquatischen Ressourcen bzw. zur Aquakultur zählen wir alles, was von Anfang an bis Ende einen Besitzer hat. Das heißt, das grenzt auch sozusagen dann den Fisch im Teich, sowohl im Süßwasser als auch im Netzkäfig, im Salzwasser, von dem gefangenen Fisch, aus dem die meisten Fischstäbchen allerdings sind, dann ab.
Okay, das bedeutet also, eine aquatische Ressource ist in dem Fall nur das Fischstäbchen, das aus Fischen gemacht ist, die in Gefangenschaft oder quasi in Zucht sozusagen aufgewachsen sind.
Nein, eine aquatische Ressource, die umfasst wirklich alles. Wir schreiben uns auch sozusagen die Kreisläufe und die Bioökonomie an allen Stellen der Meere mit auf die Fahne. Allerdings die Aquakultur, die grenzt sich sozusagen dadurch von der Fischerei ab. Die aquatische Ressource ist auch die Alge, die aquatische Ressource ist das Wasser selbst.
Okay, so und jetzt erzählen Sie mir mal, woran Sie denn genau aktuell forschen.
In einem Satz gesagt, versuchen wir, Raubfische zu Vegetariern zu machen.
Okay, warum das?
Man kann es, und warum man es auch tun sollte, das liegt daran, wenn wir uns mal anschauen, was sozusagen aus dem Meer kommt. Aus dem Meer kommen jedes Jahr 90 Millionen Tonnen Fisch gefangenerweise. Auf dem Teller sieht das so aus, dass momentan jeder zweite Fisch schon aus Aquakultur kommt. Mhm. Produziert werden aber nur 60 Millionen Tonnen Fisch. Was passiert also mit diesen 30 Millionen Tonnen Fisch, die gefangen, aber nicht gegessen werden? Die werden zu Fischmehl gemacht und landen unter anderem auch wieder im Fischfutter. Und das ist, wie man sich vorstellen kann, natürlich nicht sonderlich nachhaltig. Wir verschwenden da eine Menge Ressourcen an Rohstoffen, an Energie, um Fisch zu fangen, den wir dann mahlen, trocknen und wieder an Fische verfüttern. Das heißt, wir fischen den natürlichen Beständen das Futter weg und machen daraus Fischfutter. Und um das sozusagen in der Zukunft zu verhindern, da forschen wir daran, wie wir diesen Teil des Fischfutters, der aus Fischmehl besteht, ersetzen können.
Okay, also jetzt haben wir da diesen Raubfisch, und Raubfische essen wir alle gern. Ja, also ich sag mal, auch im Fischstäbchen, Alaska-Seelachs sind ja alles Raubfische eigentlich. Ne?
Ja.
Genau, die essen wir gerne, weil die haben schön festes Fleisch, haben oft weißes Fleisch, haben, wenn es nicht gerade ein Hecht ist, auch wenig Gräten. Also schön, und eigentlich ist uns ja auch egal, ob die vorher jetzt Fisch oder Grünzeug gefressen haben. Aber wie kriegt man das hin, dass die, die ja eigentlich selber Raubtiere sind, auf einmal dann Vegetarier werden?
Das ist die große Herausforderung tatsächlich. Zum einen muss man da sich das ganz genau anschauen. Wie sieht denn jetzt der Bedarf von meinem Fisch aus? Was kann ich im Futter verwenden als Rohstoff und was nicht? Da muss man ein bisschen zurückgehen und sagen, okay, wie hat sich denn das Leben entwickelt? Und dann wird man feststellen, dass Landpflanzen und Fische sehr wenig Kontakt über die Evolution hatten miteinander, bis wir auf die Idee kamen, dass die Fische in der Aquakultur nachhaltiger durch Landpflanzen ernährt werden könnten. Und dementsprechend sind die evolutionär sehr weit auseinander. Und das führt uns dann zu der ein oder anderen Herausforderung. So sind dann zum Beispiel bestimmte Speicherstoffe oder Speicherformen von Mineralien in den Landpflanzen für Fische einfach nicht verdaubar, was sie für Landtiere allerdings sind. Und so müssen wir dann genau schauen, was eignet sich, müssen wir die Rohstoffe, damit sie sich eignen, noch in bestimmten Arten vorbehandeln, können wir die Verdauung der Fische unterstützen an der einen oder anderen Stelle, oder aber auch, welche Stoffe, zum Beispiel Fraßschutzmechanismen gegen Insekten, die Pflanzen entwickelt haben, führen bei den Fischen zu gesundheitlichen Problemen. Und da ist das ein ganz breites Feld, das sich da an Fragen auftut. Da forschen wir in allen Bereichen, sowohl in der Ernährung, aber auch an dem Bereich Gesundheit. Das macht dann eine Kollegin von mir mit ihrer Arbeitsgruppe Fischgesundheit und Welfare. Und da arbeiten wir Hand in Hand und versuchen uns diesen Fragen und diesen Herausforderungen anzunähern. Meistens sind das Herausforderungen und Hürden, die man auch durchaus meistern kann. So kann man dann zum Beispiel bestimmte Rohstoffe einfach thermisch behandeln, sodass diese Fraßschutzstoffe, die drin sind, dann aufgebrochen werden und inaktiviert werden. Manchmal ist es eine größere Herausforderung, da einfach die gesamte Zusammensetzung der Landpflanze sich natürlich komplett von dem Eiweißmuster des Fisches unterscheidet. Dann muss man balancieren, muss verschiedene Rohstoffe kombinieren, sodass man dann am Schluss zu dem gewünschten Resultat kommt, dass man dieses Fischmehl ersetzen kann.
Okay, jetzt haben wir also einen Weg gefunden, wie es dem Fisch nicht schadet, aber wie kriegen Sie den Fisch dazu, das zu fressen? Schmeckt ja nicht nach Fisch.
Ja, das ist dann tatsächlich oft die größte Herausforderung. Dann haben wir zwar was gefunden, das von dem nutritiven Muster sehr gut passt, das sich eignet, das per se erstmal gut verdaulich ist, aber Geschmack spielt durchaus auch eine Rolle. Und das ist tatsächlich manchmal mit kleinen Kniffen und Tricks nur möglich, dass man dann sagt, okay, jetzt habe ich zwar ein auf Eiweißebene rein pflanzliches Produkt,
ja,
aber wie kriege ich da noch einen Fischgeschmack rein? Und dann bedienen wir uns gerade auch im Sinne der Bioökonomie und dem Schließen von Kreisläufen manchmal kleiner Kniffe, wie zum Beispiel, dass wir das Kochwasser von Muscheln, die in die Humanernährung gehen, um da in Paellas und Ähnlichem im TK-Bereich zu landen, dass wir das nehmen, eindampfen und den Geschmacksextrakt mit in diese Pellets geben. So dass dann der Steinbutt denkt, naja, das schmeckt nach Muschel, Muschel ist gut, das fresse ich, auch wenn es an sich Erbse ist. Das ist ja, sag ich mal, nicht anders, wenn man zu Hause kleine Kinder hat und die dem grünen Gemüse nicht sonderlich zugetan sind, dann muss man auch da mit Tricks arbeiten und sagen, ich mache eine Frikadelle und in die Frikadelle, da mache ich noch ein bisschen Möhre und Erbsen mit rein.
Schöne Idee, ich wollte gerade sagen, jetzt kommen Sie mir mit Muschelwasser um die Ecke bei den Kindern, aber nein. Herr Schlachter, jetzt haben wir also einen Raubfisch. Sie haben es ja gerade schon gesagt, so ein Steinbutt zum Beispiel, der hat sich aus Versehen vegetarisch ernährt, weil er dachte, er hat lecker Muschelpaella gegessen. Wenn ich den jetzt esse, schmeckt der denn noch genauso wie vorher oder verändert sich auch der Geschmack des Fisches?
Das ist eine Frage, an der forschen wir natürlich auch. Und die muss immer dabei beachtet werden. Aber da kann ich Sie auf jeden Fall beruhigen. Auf der Eiweißebene, da brechen die Fische sowieso das in ihrem Verdauungstrakt auf die kleinsten Bausteine herab, auf die Aminosäuren, und bauen ihr Körpereiweiß, das wir ja danach ja essen wollen, wieder komplett neu auf. Das heißt, da wird auch kein Geschmack übernommen. Diese Information, die geht komplett verloren. Wo es dann allerdings ein bisschen kniffliger wird, das ist in dem Bereich der Fette. Natürlich gibt es ja neben den Eiweißen im Fischfutter, gibt es auch die Fettkomponenten. Und auch da versuchen wir, Fischöl, das da auch eben mit drin ist, zu ersetzen durch andere pflanzliche Alternativen. Und bei den Fetten ist es tatsächlich so, dass die Fettsäuren in sich erhalten bleiben und so auch ein Geschmacksmuster mit übertragen wird. Und das ist auch ein Bereich, den wir bei uns vertreten haben. Die Lebensmitteltechnologie, die sich genau mit diesem Thema dann auseinandersetzt, also der Fleischqualität. Ist die Textur die richtige? Ist die Färbung die richtige? Und aber auch der Geschmack. Das heißt, auch da haben wir dann Geschmackspaneele, die sich das genau zu Gemüte führen und immer einzeln und neutral bewerten, wie denn jetzt auch der Fisch dann am Schluss schmeckt.
Ein Fischsommelier, sehr, sehr schön. So, jetzt habe ich also das gute Gefühl, Herr Schlachter, Sie haben die gesamte Kreislaufkette komplett durchdacht. Aber wo stehen Sie gerade? Weil so Stichwort angewandte Forschung. Wann kaufe ich Fischstäbchen aus vegetarischen Raubfischen?
Also ich würde behaupten, wir sind so weit, dass es geht, komplett. Allerdings muss man da dann natürlich auch wieder harte Zahlen aus der Wirtschaft heranziehen und das Ganze ökonomisch betrachten. Da muss man dann natürlich sagen, momentan sind wir an dem Punkt, wenn wir komplett auf den Fisch, sowohl im Eiweiß als auch im Fettanteil im Fischfutter verzichten, dass wir preislich noch nicht konkurrieren können. Das heißt, da muss man dann natürlich auch entsprechend das Produkt bewerben, muss die Vorteile herausstellen und sagen, hier, das ist besonders nachhaltig und muss Konsumenten finden, denen das auch wert ist. Das heißt, es geht und es ist wirtschaftlich machbar, allerdings nur, wenn jemand auch das Produkt entsprechend wertschätzt.
Also, man zahlt ein bisschen mehr, kann dann aber besseren Gewissens durchaus auch hin und wieder mal leckeren Fisch essen, der nicht den Meeren entnommen wurde und der auch nicht sozusagen gefüttert wurde mit Fischen, die dem Meer entnommen wurden, um diesen Fisch zu füttern. Ich denke, da gibt es mittlerweile schon einige, die in 1 oder 2 Euro dann mehr zahlen werden und alles andere wird wahrscheinlich die Zukunft bringen, weil vielleicht haben wir irgendwann gar keine Wahl mehr, als Fische zu essen, die alternativ ernährt wurden, weil die Meere noch weiter leer gefischt wurden. Spannende Sache, also jetzt wissen wir auf jeden Fall, warum Raubfische zu Vegetariern werden sollen und machen tut das Michael Schlachter. Vielen, vielen Dank für das tolle Interview, hat mir Spaß gemacht.
Vielen Dank, Herr Oswald.
So, das waren jetzt mal 3 völlig unterschiedliche Ansätze der angewandten Forschung, wie wir die Ressource Wasser auf unserer Welt umsichtiger, schonender und sinnvoller einsetzen können. Weitere Infos zu den Projekten findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. In der nächsten Folge wird's richtig klebrig. Annette kümmert sich um die Klebstoffe der Zukunft. So viel sei schon mal verraten. Von der Natur lernen heißt kleben lernen. Also gerne diesen Podcast abonnieren, dann verpasst ihr auch keine Folge. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
Im Auftrag der Zukunft. Der Fraunhofer Podcast. Mehr Informationen zum Podcast und dieser Folge haben wir in den Shownotes hinterlegt. Weitere aktuelle Forschungsthemen, die Menschen dahinter und alles rund um die Fraunhofer Gesellschaft findet ihr unter fraunhofer.de.